Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Das ist wie immer alles Alman Arabica und deswegen sind wir heute hier, um euch ein bisschen emotionalen Support zu geben. Emotionaler Support. Wir sind, also wenn es nicht mal eine wichtigere Folge gab als diese Folge, und ich bin natürlich nicht alleine hier, habt das Grummeln im Hintergrund schon gehört, es ist auch Karl da. Karl ist auch da. Und da muss man ganz einfach sagen, Karl ist heute mein Emotional Supporter.
Ja, ich freue mich aber, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie, du freust dir?
Ja, ich freue mich. Ich kann dir also sagen, warum ich mich freue. Man muss ja auch in schweren Zeiten immer erst an sich denken und an seine Nächsten. Und deswegen denke ich an dich und an mich. Und egal welches Video man guckt auf YouTube, wenn es darum geht, dass man ein Business aufmacht im Internet, dann soll man sich ein Nischenthema suchen. Und wir haben es geschafft, in den letzten 6 Jahren mit unserem Thema zur Nische zu werden.
Stimmt.
Linke Politik.
Wir sind das Nischenthema.
Wir sind jetzt eine Nische.
Wir sind eine Nische, ja, das stimmt.
Wir sind jetzt ein Nischenpodcast. Ich glaube, mehr Leute interessieren sich fürs Stricken als für soziale Gerechtigkeit und Umverteilung. Also ist doch,
ja.
wir sind aber, ey, ohne Mist, ne? Wir werden natürlich heute ein bisschen über die EU-Wahl sprechen müssen, wie es überall aussieht. Ich werde euch ein paar Einblicke nach Irland geben, weil was hier passiert ist eigentlich noch verrückter als das, was in Deutschland passiert ist. Aber ist natürlich schon eine Scheißzeit. Das ist natürlich schon echt scheiße. Wie hast du die EU-Wahl? Ja. Du hast Dungeons and Dragons durch
die EU gespielt. Ich habe Dungeons and Dragons gespielt in die EU-Wahl rein. Ich muss sagen, für mich war das alles sehr, 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 sehr ruhig. Ich habe aber dann so gegen 18 Uhr, also unsere Session ging so ein bisschen über 18 Uhr hinaus. Ich habe 18 Uhr so die ersten Leute in den Stream kommen sehen, die dann halt gesagt haben, oh mein Gott,
ja,
oh mein Gott. Und dann halt einfach die Hochrechnungen mehr oder weniger kommentiert hatten und nicht wussten, wohin mit ihren Gefühlen und ihren Emotionen. Und das war dann schon sehr wild. Aber ich habe dann auch gesagt, Alter, Digga, ich ziehe mich ja jetzt nicht an den Hochrechnungen hoch, sondern habe das dann erst gestern gemacht oder vorgestern aus der Perspektive des Zuhörers, also am Montag, und da war es auch schlimm. Also da war es auch sehr schlimm. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich versucht, die Ruhe zu bewahren.
Da kannst du ja eh nur machen. Also es ist, am Ende des Tages ist eine EU-Wahl. Scheißegal.
Ja.
Aber es war ja auch abzusehen, nicht wahr? Es war ja abzusehen, ich weiß
nicht.
Es hätte sehr viel schlimmer kommen können, muss man
genau
sagen.
Genau. Ja.
Also wenn wir wahrscheinlich vor 3-4 Monaten die Wahlen gehabt hätten, dann sähe das für Deutschland noch sehr viel schlimmer aus. Ich weiß nicht, ob jetzt in Europa, ich kann ja mal kurz sagen, wie es hier in Irland aussah. Es gab hier in Irland ist es sehr verwirrend, weil jede Partei irgendwie mit Feen oder Sinn oder so anfängt. Also man checkt da wirklich nicht so ganz, was wer jetzt in welcher Partei ist. Jedenfalls gibt es eine linke Partei und die heißt Sinn Feen. Und die war eigentlich auf einem richtig guten Kurs, ey. Die hatten so in Umfragen immer so um die 30%. Da gibt's eine Politikerin, die ist auch ultra stabil, ungefähr auf dem Level der Linkspartei in Deutschland. Also wirklich komplett strammes Migrationsprogramm, sehr krass gegen kapitalistische Auswüchse, super für Umverteilung. Also die gehören zu den Radikaleren, ne, bei den Linken. Und die waren über 30%. Und man ging davon aus, dass die Richtung Prime Minister-Posten gehen bei der nächsten Wahl. Jetzt haben sie eine EU-Wahl und die sind eingebrochen auf unter 12%.
What the fuck? Und woran liegt das?
Das liegt daran, weil natürlich in den Ballungsgebieten hier, also du musst es dir so vorstellen. Irland hat ja insgesamt auf der gesamten Insel ungefähr so viel Einwohner wie Berlin. Nur halt verteilt auf die ganze Insel. Und die allermeisten davon leben in Dublin. Und während so hier im ländlichen Bereich eigentlich alles mega, mega stabil ist, so von den politischen Ansichten her, das sind alles so alte IAA-Atzen, hast du in Dublin einen Rechtsruck, der sich so unfassbar gewaschen hat.
Ja, ich habe dazu sogar schon mal, ich habe das im Stream gehabt, von wegen, ja, dann ziehe ich zu, immer wenn wir dann über diesen Rechtsruck, diesen europäischen Rechtsruck philosophieren, dann wird gesagt, ja, dann ziehe ich zu Karl nach Irland. Und ich sage, Digga, weißt du eigentlich, was los ist in Irland?
Ja.
So, do you even know?
Hier ist gut. Und also im kompletten Westen.
Auf dem Land.
Nee, also der Großteil von Irland, dem geht's gut. Weil Dublin ist ja wirklich nur dieser kleine Zipfel da oben, ne? Und da ist Ballungsgebiet Rechtsextremismus. Der Rest ist cool. Der Rest der Insel ist mega stabil, aber es bringt eben nichts. Ne? Die ganzen County Councils sind alle noch ganz gut. Die sind alle noch sehr, also lokal ist man immer noch sehr, sehr, sehr progressiv besetzt. Aber Dublin ist ein Problem. Also die fackeln die Straßen ab und scheinen Ausländer
raus. Die stehen legit vor den, die campen auf der Straße mit so Horn, if you don't support hier Ausländers. Und das ist so, what the fuck? So, das ist so richtig irre. Und
die haben den gleichen Fehler gemacht, den sie auch überall sonst in Europa gemacht haben. Also die haben wieder Migranten ohne großes Konzept nach Irland gebracht. Mhm. Und was passiert, wenn du die dann in Ballungsgebiete packst? Naja, klar, es bilden sich so eine Art Parallelgesellschaft, ne? Und da sind ganz, ganz viele sehr laut geworden, insbesondere rechte Parteien haben das natürlich wieder für sich vereinnahmt. Da gibt's diese eine rechte Pisspartei, die eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die sind nicht auf dem AfD-Level, aber die sind so FDP mit Ausländer raus, kann man sagen.
Also wie die FDP.
Jein, schlimmeres Ausländer-Raus-Programm als die FDP hat. Und das ist die zweitstärkste Partei geworden. Also die sind schon wirklich bei, glaube ich, 21% oder so gelandet oder über 20%. Während halt so ein CDU-Verschnitt die stärkste Partei geworden ist. Oder SPD, man weiß das nicht so genau. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob das jetzt eine SPD ist. Wir haben hier eine Labour-Party, die so ein bisschen linker ist als die SPD. Und die Fianna Fáil ist so, das ist so eine komplette Mittepartei, weißt du? Die sind so komplett, so eine Mischung aus SPD und CDU. Könnte man das, glaube ich, am besten beschreiben. Ja, und das ist natürlich insane beschissen für alle möglichen, weil man weiß noch nicht so ganz genau, woran das liegt, ob die Leute einfach nicht wählen gegangen sind oder warum da so ein Einbruch passiert ist, aber das ist halt echt krass, ne? Also es ist ungefähr so, als wenn wir Also es ist vergleichbar mit der letzten Bundestagswahl in Deutschland, wo man ja auch reingegangen ist, irgendwie mit, es ist schon möglich, dass hier die Grünen irgendwie eine Kanzlerin stellen und so. Und dann gab es die Wahlen und rapp in die Fresse, weißt du?
Ja, und das ist jetzt das zweite Mal tatsächlich. Europawahl, Ergebnisse sind erwartbar gewesen, tatsächlich. Tatsächlich sogar nicht nur erwartbar, sondern auch besser als gedacht. Das klingt jetzt ein bisschen weird, aber wenn ihr euch vor einem halben Jahr noch die Umfrageergebnisse für die Europawahl angeguckt habt und die Prognosen, dann war die AfD da bei 23%. 23%, Ladies and Gentlemen. Wir haben das bessere Outcome bekommen. Das klingt jetzt total absurd, aber durch diese Korrektivrecherche, Spionageaffäre, Bestechungsaffäre, alles zusammen gebündelt, die Tatsache, dass der Beistron irgendwie von einem Russen Geld angenommen hat, die Tatsache, dass der Kra ein bisschen zu sehr die SS verharmlost und einen chinesischen Spion in seinem Büro finanziert. Und
von allen Geld angenommen hat.
Und das hat einfach Auswirkungen gehabt und die Auswirkungen sind jetzt schon die bessere. Also dass die Faschisten das feiern, beziehungsweise die Rechtsextremen das feiern, ist nachvollziehbar, aber es ist auch so ein bisschen dieses Meme, wo ein lachendes Gesicht über einem weinenden Gesicht ist. Weil viele von denen, und das ist auch richtig wild, wenn man das Internet mal ein bisschen durchforstet, finden es gar nicht so geil, dass der Maximilian Krah jetzt aus der Partei ausgeschlossen wird oder aus der Europapartei. Die fühlen sich da auch betrogen und schreiben auch ziemlich laut, ey, ich werde das nicht nochmal wählen. Ich habe deswegen dem rechtsextremen Krah gewählt und jetzt habt ihr den rausgemacht und da fühle ich mich verraten, deswegen werde ich nie wieder die AfD wählen. Und das finde ich dann sehr, sehr gut, dass natürlich solche Gespräche geführt werden, weil das ja ein interner Zerbröselkampf ist, ja, für die Partei.
Da muss man halt aufpassen, dass die Heimat nicht übernimmt, ne?
Ja, genau, aber die ist ja dann so irrelevant. Die ist ja irrelevant. Also die spielt ja, da werden die 1-2 Prozentpunkte wahrscheinlich keine Rolle spielen. Aber die ist ja irrelevant.
Oh Gott, die 1-2 Prozentpunkte, ich dachte schon, sprich über Linkspartei.
Oh nee. auf jeden Fall ist das Ergebnis schlecht, Aber es ist das bessere schlechte Ergebnis, wenn ich das so sagen darf.
Ja, für Europa ist natürlich absolut garbage. Also das EU-Parlament setzt sich wirklich komplett garbage zusammen. Du hast die SPDler hast du auf 2, glaube ich. Dann hast du auf 1 CDU-CSU.
Auf 2 ist AfD.
Nee, ich meine insgesamt
du meinst die Europaparlament,
ja, Hast du diese Volksparteien, dann Sozialdemokraten, dann die Macron-Jünger, also dieser FDP-Verschnitt. Und dann hast du zweimal Nazis mit den Reformern von Meloni und Le Pen. Und dann kommen Grüne und Linke ganz weit abgeschlagen. Also wenn man sich das EU-Parlament anschaut, dann sollten wir, was Klimaschutz angeht, nicht allzu große Hoffnung haben in Zukunft.
Grüne und linke Politik ist in Europa tot. Also das ist mit dem Wahlergebnis ist das erledigt.
Ja.
Dieses europäische Wahlergebnis hat den grünen Ruck, den es gemacht hat 2019 nach der letzten Wahl, mehr oder weniger erledigt. Also das ist jetzt durch. Ich denke nicht, dass irgendjemand sich noch auf Klimapolitik konzentrieren wird. Der Green Deal wird jetzt sehr, sehr weit nach hinten geschoben. Ja. Die CDU hat ja auch schon angekündigt, mit dem EVP-Bündnis darüber nachzudenken, das Verbrenner aus 2035 ein bisschen aufzuweichen und oder zu verhindern. Ja. Wenn es eine Wahl gab, die wichtiger war, um den Fortbestand der Klimaschutzmaßnahmen zu garantieren, dann war es diese und sie ist gescheitert. Der Fortbestand ist nicht garantiert, das wird laufen wie in Bayern. Das heißt, man wird ein Jahrhundert Hochwasser haben und dann wird man sagen, ja nee, Hochwassermaßnahmen müssen wir nicht deutlich mehr fördern, als wir schon haben. Und dann stellt man sich halt ein bisschen darauf ein und so ist das jetzt.
Ja, es ist wirklich bedauerlich. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen dabei, wenn ich mir die ganzen Twitter-Wahlanalysen reinziehe. Also mit Twitter meine ich jetzt nicht die Plattform, sondern einfach alles, was so im Internet passiert. Mhm. Weil es ist wie bei jeder Wahl, dass auf dem Osten geschimpft wird. Es ist wie bei jeder Wahl, dass irgendwie geguckt wird, dass man mit möglichst einfacher Begründung versucht herauszufinden, warum die Wahlergebnisse so unglaublich beschissen sind. Und irgendwie keiner trifft den Nagel so wirklich auf den Kopf, deswegen müssen wir das machen. Freunde, es liegt am Lebensstandard, es liegt an der wirtschaftlichen Situation der Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ob ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt, warum die Nazis damals so groß geworden sind. Du wirst das schon mal gemacht haben. Ja. Wir müssen einen kurzen Abriss machen. Die Nazis waren in den 20er Jahren, also Hitlers Putsch war ja nicht so, dass der da irgendwie einen großen politischen Rückhalt hatte. Das war nicht so, als ob die Nazis irgendwie so ein riesiges politisches Phänomen gewesen wären. Die waren komplett irrelevant. Und die waren auch den Großteil der 20er Jahre komplett irrelevant. Niemand hat sich für die interessiert. Bis dann 1929 der Börsencrash kam. Und der Planet irgendwie in eine riesige Wirtschaftskrise verfallen ist. Da sind dann die Nazis zum ersten Mal über 15% und beim Höchststand 1932, wo wirklich fucking gar nichts mehr ging auf diesem ganzen Planeten und wo die Armut größer gewesen ist als keine Ahnung, die letzten 50 Jahre, da haben dann die Nazis die Macht übernommen. Und es ist auch wieder so, dass, glaube ich, über 30% der Leute mit niedrigem Lebensstandard die AfD gewählt haben. Warum? Weil wir eine Politik machen, die sowohl die untere Schicht als auch die mittlere Schicht komplett zerbombt. Wir machen keine vernünftige Umverteilung, wir machen keinen vernünftigen Schutz vor sozialem Abstieg, wir machen keine Politik für den kleinen Mann. Niemand macht das. Und die Leute treffen deswegen die falsche Entscheidung. Die denken das Richtige, aber treffen die falsche Entscheidung. Weil es einfacher ist, auf so dämliche Feindbilder einzukloppen wie die Ausländer, als tatsächlich mal nach oben zu gucken und sich klar zu machen, warum man in der Situation ist, in der man ist. Hm.
Ja, das Problem das viel paradoxere Problem ist ja die Tatsache, die Entscheidung, die sie da treffen, ist ja eine Entscheidung gegen ihre Zukunft. Also das ist ja, wir haben jetzt hier nicht mit einer Partei zu tun, die gegen die antikapitalistische Maßstäbe hat. Wir haben wenn man das Wirtschaftsprogramm der AfD zugute zieht, dann wollen die halt auch nur Reiche entlasten und mehr Steuerentlastung und weniger Erbschaftssteuer und weniger und so in diesen ganzen Kram.
Ja, viel schlimmer als alle anderen.
Das Worst-Case-Szenario, wenn man das mal in den direkten Vergleich nimmt. Die AfD macht ein schlimmeres Finanzwirtschaftsprogramm als alle anderen Parteien, die es gibt. Und da ist das schon schlimm. Aber das hier ist halt in einem ganz anderen Standard. Das heißt, ironischerweise ist diese Entscheidung, diese Stimmentscheidung von Leuten, die mit niedrigem Einkommen oder abgehängt sind oder sich abgehängt fühlen, eine Entscheidung, die nochmal gegen ihre eigenen Interessen geht.
Ja.
Also da votet man ja nicht mal irgendwie für Arbeitsplätze, sondern man votet halt legit dagegen. Was der europäische Austritt, der Dexit aus dem Verbund der Europäischen Union für katastrophale Folgen haben wird, wenn es denn überhaupt in Erwägung gezogen wird, als Exportweltmeister Deutschland, das ist, oder dann macht, dann verdreifach mal ganz schnell die Arbeitslosenzahlen. Easy. Und dann guck mal, wo du bleibst. Und dann schau mal, wie die Subventionen der Landwirte einbrechen. Und dann guck dir das Ganze mal an. Und da muss ich dann sagen, der Hass und die Verzweiflung ist so groß, dass man halt irrationale Entscheidungen trifft und die sich selber schönredet, indem man sagt, ja, aber Deutschland zuerst.
Ja.
Gut. Ja, gut. Okay. Dann am Ende des Tages, weißt du was? Am Ende des Tages sind Leute, die privilegiert sind, die Entscheidungen eventuell nicht treffen würden, die gut gebildet sind, die vielleicht fachlich auch in einem Rahmen unterwegs sind, in dem sie Berufe mehrfach auswählen könnten. Also sie haben eine Jobauswahl mehrfach.
Ja.
Die haben dann auch die Entscheidung, das Land zu verlassen. Oder die Leute, die diese Entscheidung treffen, die sich dann in diesem Suhl aus Rechtsextremisten und Kapitalisten-Scheiß irgendwie wohlfühlen oder zumindest denken, die Entscheidung ist die richtige, die können dann halt nicht weg.
Tut ja keiner. Die fallen ja einfach nur auf diesen populistischen Unsinn rein, ne? Also die haben, da muss man aber auch sagen, dass man die Verantwortung suchen muss bei der Kommunikation der aktuellen Regierung. Also die machen, und das, du weißt, wie schwer mir das fällt, das zu sagen. Das fällt mir wirklich schwer, weil ich finde die SPD ultra beschissen. Ich finde die Grünen wirklich beschissen. Die haben mich schwer enttäuscht. Nicht, weil, also hier der Grund, warum mich die Grünen so enttäuscht haben. Ich habe ja wirklich große Hoffnungen gehabt in die Grünen. Die hatten ein sehr, sehr stabiles Wahlprogramm in meinen Augen, auch wenn, also für die Maßstäbe, die man so setzen kann. Ich habe ja auch bei der letzten Bundestagswahl gewählt und ich bereue die Stimme nicht, weil Robert Habeck ein Heizungsgesetz eingeführt hat, sondern weil die Grünen eine in meinen Augen untragbare Asylpolitik mit nach vorne tragen, die es Menschen mit Migrationsgeschichte erschweren, nach Europa zu kommen, fast unmöglich machen, nach Deutschland zu kommen. Und die Lebensrealität für viele in Deutschland lebende Menschen mit Migrationsgeschichte eben auf ein katastrophal unsicheres Level hieft. Die bereiten alles vor, dass eine CDU-Regierung da einen Deckel draufpacken könnte. Das ist richtig beschissen. Da ist man richtig enttäuscht. Und ob die das mit Bauchschmerzen beschließen oder nicht, interessiert am Ende niemanden der Betroffenen. Deswegen ist das eine herbe Enttäuschung. Aber man muss ihnen ja trotzdem irgendwie zugutehalten, dass sie trotz dieser Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs eigentlich zumindest das, was im Koalitionsvertrag besprochen worden ist, von den Ampelparteien relativ vernünftig umgesetzt haben. Also die haben viel erreicht von dem, was sie erreichen wollten und darüber hinaus und das alles, während wir zwei heftige Krisen hatten. Also wirklich heftige Krisen. Alleine, dass man vom russischen Gas unabhängig geworden ist,
Ist krass.
Ist eine Leistung, die natürlich auch wieder Dinge hat nötig gemacht, die moralisch hochgradig verwerflich sind. Also der Knicks vom Scheich ist jetzt eine. Ne, du weißt, was ich meine? Ist jetzt auch.
Weißt du,
da muss man sich die Frage stellen, okay, ist das jetzt wirklich so viel besser als Russland? Und die Antwort ist wahrscheinlich aus einer europäischen Perspektive schon, weil die zumindest halt nicht ein europäisches Land angreifen, aber I don't know, ist halt trotzdem nicht so die feine Nummer, aber trotzdem haben die es geschafft. Was sie aber nicht geschafft haben, ist das Ganze vernünftig zu kommunizieren. Wir haben, wenn ich so über die Ampelregierung nachdenke, und dann muss man sich ja darüber im Klaren sein, dass so konservative bis rechte News-Outlets so den bürgerlichen Diskurs diktieren. Und dann haben wir eigentlich nichts anderes als Heizung. Was so wirklich groß in der Wahrnehmung gewesen ist.
Ja, das TV-Duell von Merz und Habeck hat das gut zusammengefasst. Ja, ich habe das gesehen.
Und wie war's?
Eine Katastrophe. Also Friedrich Merz, Friedrich Fotzenfritz Merz ist halt, der hat das halt gut zusammengefasst. Wenn man wissen will, was in der Bild-Zeitung steht und wie die Springer-Scheiße läuft, dann kannst du dir das angucken, weil der fasst das gut zusammen. Er sagt, Sie mit Ihrem Heizungsgesetz. Und ich denke, ja gut, ja genau, das Heizungsgesetz, das wusste, also ich weiß gar nicht, wo der Kritikpunkt ist. Ich denke, ja, das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, das halt die Energietransformation nach vorne bringen soll, das irgendwie Förderung für Leute mit niedrigen Einkommen hat. Ich verstehe gar nicht, wo der Kritikpunkt ist. Nee. Ich glaube, Leute, die das sagen, wissen das auch nicht wirklich. Also ich finde das gut, das Heizungsgesetz. Ich fand das eigentlich immer schon gut. Und die Entwürfe, die da damals rausgebracht wurden, waren halt nur ein reiner reißerischer, populistischer Blödsinn. Danke an die FDP an dieser Stelle.
Ja.
Diese Debatte basiert auf der Debatte in der Gesellschaft. Es ist auch etwas, das man in der Europawahl sieht. Das Feindbild Grün ist erfolgreich gewesen. Also alles Bild-Zeitung, also alles an Springer-Medien, Politik der CDU, der AfD, der SPD, dieses Grün-Bashing, das auch von der FDP kommt,
ja.
Alle eigentlich, die das machen, trägt Früchte, denn das Feindbild der Grünen hat sich in den Köpfen der Menschen manifestiert. Und das ist auch nicht mehr rauszukriegen, nicht mehr, also zumindest nicht mehr bis zur nächsten Wahl, der Drops ist gelutscht. Die Grünen tragen immense Konsequenzen davon. Und allein unabhängig von der Tatsache, dass sie selber tatsächlich mit der Ampelregierung auch ein bisschen verkackt haben. Ich erinnere an den Energietransformationsfonds, der einfach verfassungswidrig war. So, das ist schon GGWP. Und jetzt auch noch mit den Blockaden und der Tatsache, dass man sich gegenseitig immer wieder in aller Öffentlichkeit in den Rücken fällt in der Koalition. Die jetzige Regierung ist so, wie sie ist. Also die Ampelregierung, ich schätze sie als nahezu handlungsunfähig ein.
Ja.
Weil jedes Mal, wenn ein Block, also SPD und Grünen, eine Idee haben, sagt die FDP nein. Und wenn die FDP eine Idee hat, dann sagen SPD und Grüne nein. Das heißt, wir können hier von so einer Handlungsunfähigkeit sprechen.
Ja. Man ist ja sowieso schon mit einer sehr nur eher zweckoptimierten Koalition in die Regierung reingegangen. Man wusste ja von vornherein, dass die FDP sich ein bisschen zu wichtig fühlt für die Prozente, die sie eigentlich bekommen haben, weil das darf man nicht vergessen. Wir sind ja eine kleine Pisspartei, die es gerade so irgendwie über die 5% geschafft hat, mittlerweile irgendwie unter 5% ist, was den Umfragewerten entspricht.
Ja.
Und trotzdem haben sie mit Christian Lindner einen Vizekanzler, den Finanzminister, also einen der wichtigsten Ministerposten, die man haben kann, den sie haben wollten. Die haben das komplette Koalitionsprogramm so auf den Kopf gedreht, wie sie es drehen wollten. Einfach nur, weil man regieren wollte. So, man wollte irgendwie diese Regierung stellen. Man wollte keine GroKo haben. Und dann musste man die FDP damit reinbringen. Und was das gebracht hat, das sehen wir jetzt 2,5 Jahre später. Nicht viel und vor allem nicht viel Gutes. Die Dinge, die gemacht worden sind, auf die man sich hätte konzentrieren können, auf die wurde sie nicht konzentriert in der Kommunikation und das ist natürlich auch ein Fehler und hauptsächlich Schuld der Presse und der Springer-Medien, wie du gesagt hast, sind auf solchen wirklich absurden Ängsten wie der Angst, dass fucking Robert Habeck euch die Heizung aus dem Keller rausreißt oder so oder dass wir im Winter frieren oder was. Und ich frage mich wirklich, okay, wie viele Leute sind denn jetzt im Winter erfroren? Wie viele haben denn im Winter ihre Heizung nicht bezahlen können oder hatten kein Gas mehr, um zu heizen oder? Wie viel von diesen ganzen Ängsten, wo man sich so sicher gewesen ist, dass das eintritt, sind denn eingetreten? Nicht viele, eigentlich gar keine, aber es interessiert auch niemanden. Und warum interessiert es niemanden? Weil keine Politik gemacht wird für die eigentlich Politik gemacht werden sollte. Und zwar für die Leute, die unten sind, die ganz unten sind in der Nahrungskette, die musst du irgendwie abholen. Wenn du die abholst, wenn du das stabilisierst, dann kannst du anfangen, Politik zu machen. Du musst den Leuten, die soziale Gerechtigkeit verdienen, denen musst du soziale Gerechtigkeit geben und dann kannst du auch mit denen arbeiten. Das funktioniert nicht, wenn du wenn du die einfach ignorierst. Und das wird ja gemacht. Also, wo ist denn das Klimageld? Wo sind denn irgendwelche nennenswerten Errungenschaften, was den Mindestlohn angeht? Wo wurde irgendwas für Arbeiterrechte gemacht? Gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Und das ist für eine SPD- und Grünen-Regierung auch ein bisschen selbstverschuldet. Natürlich kann man da sagen, okay, die FDP ist jetzt nicht der größte Fan von Arbeiterrechten, aber man muss ja zumindest irgendwie ein bisschen den kommunikativen Fokus drauf lenken. Und wenn das nicht passiert, dann kriegst du halt das, was du jetzt hast, und zwar, dass das Springer anfängt, die AfD als Deutschlands neue Arbeiterpartei zu framen. Was ja sowohl inhaltlich als auch auf allen anderen Ebenen kompletter Mumpitz ist.
Ja. Ja, das ist, gucken wir uns mal so ein bisschen die Realität der Ergebnisse an.
Bitte.
Also die CDU hat halt mit großem Abstand diese Wahl gewonnen. Also sie haben das halt abgerissen, ja. Sie sind mit 23,7% an der Spitze der Europawahlparteien. An zweiter Stelle kommt die AfD mit 15,9%.
CSU, ne? CSU
und CDU. CSU, CDU sind dann 30%.
Genau.
Also ich habe es jetzt zusammen gemacht, ich hätte CSU noch separat gemacht. Aber wenn man CSU und CDU zusammensetzt, sind es 30%, ist korrekt. CDU hat 23,7, CSU hat 6,3, das passt also ziemlich genau. Die AfD ist auf Platz 2 mit 15,9%, dann kommt SPD mit 13,9%, Grüne mit 8,6% minus auf 11,9%.
Das ist crazy, ne? Also das
irre.
SPD bei 13 und Grüne bei 12, das ist absolut verrückt. Das ist absolut crazy. Die haben zusammen so viel wie nur die CDU. Ja. Das ist crazy.
Ja, und das ist, was ist denn das? Also, ja, gut. Das ist krass. Also die CDU, bzw. die Union hat halt 1,1% zugelegt seit der letzten Wahl. Die Grünen haben 8,6% verloren. SPD hat 1,9% verloren, die Linke haben 2,8% verloren, die FDP 0,2% verloren. Und die AfD hat 4,9% zugeschlägt. Und aus dem Stand, Bündnis Sarah Wagenknecht hat 6,2% hochgezogen. Das ist ziemlich insane. Wir können jetzt aber auch schwarz auf weiß sagen, weil es gibt Wählerwanderungskarteikarten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat kaum von der AfD profitiert. Das heißt, da sind irgendwie nur 50.000 Leute abgewandert, der Rest ist da geblieben.
Ja.
Linke, SPD und ich glaube auch Grüne plus CDU sind da so ein bisschen zusammengekommen. Also der Mythos von wegen Bündnis Sarah Wagenknecht nimmt der AfD nun die Stimmen weg, das ist hinüber.
Die gründet eine neue Rechtspartei. Das ist das, was passiert. Das haben wir, also ich habe das ja von Anfang an gesagt, dass ich mir nicht vorstelle, dass da große Wählerwanderung von der AfD passieren wird. Weil dafür passen einfach viele Kerneigenschaften nicht. Zum Beispiel, die haben eine Frau vorne. da hört es dann schon auf. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, dass sie einfach eine neue rechte Partei gegründet haben. Also, und mit rechter Partei meine ich in dem Bereich, wo es drauf ankommt. Also,
ja.
Ich sage ja immer, die wirtschaftlichen Absichten, die Leute wie De Masi haben, die mögen mal rein gewesen sein. Auch Sarah Wagenknecht hatte mal reine Absichten.
Übel cringe übrigens, dass De Masi in diesem Saftladen.
Ja, übel mega cringe. Ey, musst du halt wirklich mal keine Ahnung, mit dem würde ich ganz gerne mal reden darüber, mal in einer ruhigen Minute, was das für ein Quatsch ist.
Also wirklich krank.
Weil die haben ja eigentlich einen vernünftigen sozialen Ansatz, aber machen den direkt absurd und ziehen den für mich ad absurdum und in den Bereich des Rechten, weil sie das auf Deutsche begrenzen. Also, wenn wir nicht den Begriff Nationalsozialisten in Deutschland bereits geschichtlich hätten und der ein bisschen was anderes bedeutet, dann würde ich sagen, das ist ein sehr nationaler Sozialismusgedanke. Also, die begrenzen ihre Arbeiterrechte und ihre Umverteilung auf ein nationales Level. Gleichzeitig versuchen sie abzuschieben und rechte Kernthemen zu übernehmen, wie Ausländer raus. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt eine konservative Linke oder sind das Rechte? Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind das Rechte, weil die, weil sämtlicher Schutz von Bedürftigen irgendwie nicht so ganz ernst zu nehmen ist, wenn das eben auf Kosten von Menschen passiert, denen es genauso beschissen geht.
Hm. Ne? Ja. Also ich, auf jeden Fall ist das Ergebnis sehr, sehr wild, aber das viel schlimmere Ergebnis, und da muss man sagen, das ist wirklich, das kommt aus den Jungen, ne? Von den Jungen zwischen 16 und 24 Jahren haben 17% für CDU gewählt und 17% für die AfD.
Ja.
Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hast du dann deine 35% der jungen Leute, die für ewig rückwärts gerichtet gestimmt haben und sich dazu entschieden haben, Klimawandel, fuck it, Ausländer, fuck it, Zukunft, fuck it, Europäische Union, fuck it. Das ist alles in der Kombination, in diesem One-Two-Punch, da tut es mir vor allen Dingen leid für alle anderen jungen Leute. Für die restlichen, die sich da irgendwie auf Kleinstparteien, Grüne, Linke, Volt, ist da wohl mit und vorne gewesen. Mhm. Und also alles andere zumindest, alles demokratisch andere. Das tut mir übel leid zumindest, weil ihr habt ein Großteil der jungen Menschen sagen, nö, wollen wir nicht. Wir wollen in einer utopischen Höllenzukunft leben, in der wir halt keine Schulden haben, aber eben auch, nichts anderes, ne? Also, und das ist okay.
Ja, bin ich dann raus. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, woran das liegt. Also, es gibt ja jetzt so ein paar Leute, die versuchen zu analysieren, weil das ist ja eigentlich jetzt unsere Aufgabe. So, am Ende des Tages müssen wir, auch du und ich, sich jetzt Gedanken machen, wo ist schiefgelaufen? Ne? Wo sind wir falsch abgebogen? Wo haben wir Fehler gemacht? Weil natürlich können wir jetzt mit dem Finger auf die Nazis zeigen, aber das halte ich für falsch aus folgendem Grund. Die haben ja keine wirklichen Inhalte, mit denen die überzeugen. Ne? Erfolge von Rechtsextremisten ist immer das Versagen aller anderen. Das hat niemals irgendwas mit den Rechtsextremisten zu tun. Die machen ja das gleiche Programm allerspätestens seit 2015. Also seit 10 Jahren labern die das Gleiche. Das ist nicht so, dass die irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen hätten oder dass die jetzt mit einem großartig anderen Programm in den Wahlkampf gegangen wären oder dass die Akteure andere wären oder so. Das stimmt ja alles nicht. So, Höcke ist seit 2015 da, Höcke ist seit 2015 in Machtpositionen, andere Rechtsextremisten sind in der Parteiführung, Bundesebene, Landesebene, die sind schon unter Verfassungsschutzbeobachtung seit spätestens 2015. Da hat sich nichts geändert. Das ist die gleiche Partei. Und trotzdem hat sie Zugewinne bis zum geht nicht mehr und das geht auch weiter so. Man könnte jetzt sagen, gut, das liegt jetzt ausschließlich an TikTok. Halte ich auch für ein bisschen falsch. Also ja, TikTok spielt eine Rolle. Ja, junge Menschen bilden sich ein politisches Weltbild auf neuen popkulturellen Medienplattformen wie TikTok. Aber TikTok alleine ist ja nicht die Antwort. Wir haben mit Heidi zum Beispiel eine Person, eine Figur, die ultra erfolgreich ist mit linken Populismus auf TikTok. So, und das hat jetzt auch keine großen Zuwächse gewonnen. Ne? Also man darf TikTok jetzt nicht überschätzen. Aber was wir halt anfangen müssen, mal realistisch einzuschätzen, ist unser Versagen. Also das Versagen jungen Menschen oder allgemein Menschen, die es eigentlich treffen sollte, linke Politik schmackhaft zu machen. Und soll ich dir was sagen, was meiner bescheidenen Analyse eben einer der Hauptgründe dafür ist?
Mhm.
Wir sind eine verfickte Akademikertruppe geworden.
Ja, also der Großteil ist sicherlich eine verfickte Akademikertruppe geworden. Also so Schlaue für Schlaue, diese linke Überheblichkeit, von der man immer spricht.
Ja.
Aber es ist halt auch einfach, also wenn ich mir diese Diskussion manchmal angucke, ne, und ich habe ja jetzt auch ein ziemlich größeres Reddit jetzt tatsächlich schon,
ja,
ne? Wo auch sehr politische Sachen gemacht werden. Und ich lese mir das so teilweise durch. Bruder, wir hatten eine Zeit, wo wir immer mit diesen Kampfbegriffen der, die linken Snowflakes, die sich alles, ja, sagt man einmal, das ist hier kein ungarisches, leckeres, spicy Schnitzel ist und sofort wird hier der Schaumkuss ausgepackt. Und da denke ich, okay, alles klar, wir hatten diese Debatte mal. Aber in der Realität, in meiner Wahrnehmung, sage ich es mal so, ganz vorsichtig, wird bei jeglicher Gegenwehr von links sofort, ihr seid alles so gemein zu mir. Ihr akzeptiert meine Meinung nicht. Ich habe da nur meine freie Meinung gesagt.
Ja, ja.
Und das ist wirklich ganz oft, denke ich mir, Bruder, die eigentlichen Snowflakes seid ihr. So, da wird Gegenrede gemacht, da wird gesagt, dass man euch für Trottel hält. Und dann wird aber, oh mein Gott, die haben mich beleidigt.
Ja, das liegt aber auch an dir, ne? Weil du hast es ja geschafft, dich zu links radikalisieren, ohne dich, ohne große Phase des Stuhlgangs. Du hast dich relativ wenig eingeschissen in der Zeit. Und das muss ich sagen, das ist bei mir ja nicht so. Ne? Da muss man ja, ich zum Beispiel hatte schöne 2 Jahre Stuhlgangprobleme. Und ich habe lustigerweise das Gamefest gesehen. Du wirst gleich wissen, warum ich jetzt über das Summer Game Fest spreche.
Ja. Ich dachte, du meinst das Gay Fest.
Nein,
ich
hab gerade kurz Game Fest,
das Gay Fest.
Das Summer Game Fest. Und ich gucke diese Ankündigung und dann sehe ich nur den verfickten Zauberer auf seinem Besen, wie er Quidditch spielt. Und dachte mir, die Linkspartei ist bei 3%. Ey, wir brauchen jetzt kein neues Harry Potter-Spiel.
Oh, das Hogwarts-Update, da freue ich mich schon drauf.
Ey, ohne Scheiß, ne? Und ich finde, für mich persönlich, in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, hat in meinem kleinen popkulturellen Mikrokosmos mit Hogwarts Legacy alles angefangen, beschissen zu werden.
Ja, gut.
Das ist ein für mich sehr einschneidendes Ereignis geworden, weil
krass.
Natürlich hatten wir vorher schon so Backlash. Also natürlich, das habe ich auch wahrgenommen. So, du hattest immer richtig Rechte, die gesagt haben, ja, Stay ist ein Hurensohn und Karl ist ein Hurensohn und die sind linksextrem. Das hattest du eigentlich schon so, solange wir diesen Podcast machen, sind wir für einige
linke Faschisten.
So, das ist sehr so
wild.
Aber die Anzahl der Leute, die das sagen, ist sehr viel, das sind sehr viel mehr. Das sind sehr viel mehr Leute geworden. Und das liegt auch mitunter daran, dass wir es geschafft haben, selbst Menschen wie Gronkh komplett wegzutreten.
Also für mich, in meiner Wahrnehmung ist es für mich nicht mehr geworden tatsächlich. Ich muss aber auch sagen, dass ich in der Zeit halt extrem gewachsen bin noch, also so kanaltechnisch. Mhm. Deswegen ist es nicht irgendwie mehr geworden, sondern eher mehr in die andere Richtung. Aber ich glaube, wir brauchen halt einfach ein bisschen wir brauchen based Linke, die halt nicht gleichzeitig irgendwelche, die halt auch ein paar rechten Faschos sagen, dass sie Snowflake-Wichser sind, aber die sich auch nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn dann so ein kleiner Rechter weint, dass man ihn Nazi genannt hat. Das ist so, hier versorge ich die Debatte, um auf den Punkt zurückzukommen. Es ist schon manchmal sehr, nicht beklemmt, aber sehr, also ich würde sagen sogar unterhaltsam, wie diese Stimmung sich ein bisschen verändert. Denn was Linken oder Woken, sagt man in dem Begriff, mal vorgeworfen wurde, was sie sind, sind konservativ Rechte jetzt. Sie sind die Weichgespülten, du kannst sie mit der Gegenmeinung nicht konfrontieren, Cancel Culture rufenden Vollwaschis, die halt überhaupt nicht klarkommen auf ihrem Leben. So wirklich Snowflakes durch und durch, wo einfach gesagt wird, oh mein Gott, der hat mich beleidigt, das gibt's nicht. Und da denke ich, Alter, der will gar keinen sachlichen Diskurs. Ach, Bruder, ey, mach deinen Hitlergruß woanders. Geh doch irgendwo hin, geh mir doch nicht auf den Sack. Ey, wirklich, was für Mimöschen da unterwegs sind, ne? Also, das ist für mich so eine Entwicklung, mit der ich nicht gedacht hätte, dass wir kommen, weil wir hatten tatsächlich das, was du hast. Oh, was? Harry Potter ist transfeindlich? Bruder, da muss ich aber mal meinen Zauberstab rausholen. Weißt du, wir kommen aus dieser Zeit. Wir kommen aus dieser Zeit, wo Linke Politik oder linke Ideologie das wiedergespiegelt hat, auf Social Media, im Großen und Ganzen.
Ja.
Bruder, da haben dir deine ganzen Regenbogenflaggen nicht geholfen. Da hat man sich halt über die lustig gemacht, weil das eben so dieses Meme ist, dieser Gag. Aber heutzutage hat sich das ja verändert. Montana Black geht live und sagt, ich kann heute nichts mehr sagen, die canceln mich alle zurück in die Unterwelt, ich muss mein Gunnergy verkaufen. Ja. Das ist das, was Monte im Stream sagt. Und das ist eine Opfermentalität, von der ich nicht gedacht hätte, holy shit, Alter, das hat sich gedreht. die
Monte, wir haben gar nicht die Macht, um irgendjemanden zu canceln. Also das ist ohne Scheiß.
Also ich nehme dich nicht aus dem Rewe raus. Ich sag's, wie es ist.
Ja, ich
nehme dich nicht aus dem Rewe.
Selbst wenn ich wollte. Und selbst das will ich nicht, weil ich glaube, ich halte, also von Monte jetzt, ne? So, das ist ja, ich halte den nicht für einen Rechtsextremisten. So, I'm very sorry, dass ich den Zug jetzt nicht mitreiten kann. Ich bin froh, dass das auch bei mir in der Community nicht gefordert wird mittlerweile. Das wäre vor 2 Jahren auch anders gewesen. Das wär vor 2 Jahren noch ein Zitat gewesen, dass man Adolf Hitler zugeordnet hätte. Mittlerweile glücklicherweise nicht. Also nicht, dass das jetzt dass Monte Adolf Hitler ist, aber das ist eher ein Witz gegen meine eigene Zuschauerschaft gewesen und gegen mich, weißt du? Dass man eben Aussagen, die, wenn man sie mal wirklich realistisch betrachtet und einordnet, relativ harmlos ist, aber aus der dann ein Riesending gemacht wird.
Ja.
Also wenn der sich...
Kommt halt
Bei Monte ist das ungebildet. Die zeigen mir Bilder von Monte, wie er da mit irgendwelchen Rechtsextremisten in Bikerjacke steht und sagt, aha, das ist also nicht Beweis für dich, dass er die SS gründen will. Ich so, nee, weißt du, für was das ein Beweis ist für mich?
Dass Monte einen fragwürdigen Modegeschmack hat.
Dass Monte zu der Zeit wahrscheinlich ein bisschen zu viel Sons of Anarchy geguckt hat und es cool fand, einen Motorradclub bei sich zu haben. So. Ja.
Das ist Imagine, das ist der Grund.
Ja.
Monte guckt alle 6 Staffeln von Sons of Anarchy und dann hängt er mit dem.
Und dann hängt er mit dem Motorradclub rum und die sind halt auch gleichzeitig rechtsextrem. Hört doch mal auf, so zu tun, als ob Rechtsextremisten nicht die Ersten wären, die Kontakt suchen. So, die versuchen überall irgendwie einen Entry Point zu bekommen. Schon immer gewesen und das wird auch in Zukunft so sein. Und während die Rechtsextremisten eben alles und jeden mit offenen Armen begrüßen, treten Linke, zumindest auf Social Media, grundsätzlich nur um sich und am liebsten in die eigenen Reihen.
Ja.
Und Monte stellt sich in die Öffentlichkeit und sagt, ich darf nichts mehr sagen, ich habe Angst, gecancelt zu werden. Das ist eine Lebensrealität für ihn. Und er ist wahrscheinlich, was so das gesamtpolitische Spektrum angeht, nicht der gebildetste Mensch auf diesem Planeten. Und wer weiß, was der meint? Also wer weiß das schon? Weißt du es? Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, dass
der meint, wir müssen EU-Außenlager aufbauen und anfangen, Migranten zu erschießen. Das glaube ich nicht, dass der das damit meint.
Ich habe für mich den Umgang gewählt. Ich habe ja auch dieses offene Briefvideo gemacht und werde das auch weiterhin machen. Jedes Mal, wenn ich mitkriege, dass da wieder sowas gesagt wird, würde ich auch sagen, hey, das sind die Statistiken, das sind die Entwicklungen, das ist also diese ganzen Sachen muss man aus der und der, also sehe ich aus dieser Perspektive dies.
Ja.
Und für mich ist das ein Umgang, der sich als besser herausgestellt hat, weil ich dann mehr Belege habe.
Ja.
Also da, ich glaube, da geht's einfach nur darum, niemanden zu verprellen, weil du willst einfach den größten Influencer Deutschlands, das ist es ja irgendwie auch nicht, verprellen, was das angeht. So, wenn der größte Influencer Deutschlands sich durch linke Kampfbegriffe in einer Position sieht, in der er sagt, genau, da bin ich das eben, Bruder, den Schaden. Oder Bruder, don't do it. Don't make him rechtsradikal. So, nee. das ist wirklich etwas, dass du, da gibt's auch gar nicht den, der Faktor oder den Erfolg, den man dann verbuchen kann, mit zu sagen, ich wusste es schon immer, der steht dem Schaden in keiner Form gegenüber, Bruder. In keiner Art und Weise, ne? Das ist wirklich sehr, sehr bad.
Vor allem, was wusstest du schon immer, Alter?
Ja,
diese ganze Laberei von wegen kriminelle Ausländer raus, ne? Ist ja auch so ein Monte-Take, den er mal gebracht hat. Und wo er, glaube ich,
das ist ein Deutschland-Take mittlerweile.
Das ist halt ein Deutschland-Take und das muss man den Leuten einfach mal erklären. Also da muss man einfach, dem muss man mal erklären, was das überhaupt für ein Quatsch ist und die Strategie dahinter erklären. Und dann und das irgendwie auf eine Art und Weise, dass man das vielleicht auch verstehen kann, wenn man eben nicht den ganzen Tag mit Politik zu tun hat. So, das ist.
Ja.
Und das ist irgendwie unsere Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es nicht, dass wir so einen Satz hören und sagen, aha, ich wusste es schon immer, du bist ein Nazi. Nee, Montana Black ist kein Nazi.
Ja, das ist. Wir bewegen uns da auf jeden Fall, also halbe Reparation. Also ich bin auf jeden Fall an dem Punkt, mit der Erkenntnis bin ich an dem Punkt, an dem man sagen muss, es gibt in Deutschland nur noch eine linke Partei, die genauso heißt, Es ist alles andere, inklusive der Grünen, bewegt sich stramm nach rechts. Was Migrationspolitik angeht, so oder so. Der deutsche Konsens, der neuen, also ich glaube, es gibt Umfragen, muss man natürlich immer gucken, wie man das traut, aber der deutsche Konsens ist, dass 90% der Bevölkerung sagt, ja, wir schieben ab, ob nun kriminell oder nicht, aber wir schieben auf jeden Fall ab. Und da bewegt sich die Gesellschaft hin, dahin hat sie sich bewegt über Jahre. Und das muss man anerkennen und vielleicht kann man sagen, der Grund, warum das blödsinnig ist, ist das. Also der Grund, warum das keine gute Idee ist, ist dieser Grund. Und das mache ich meistens jetzt. Also ich erkläre den Leuten, warum ich das immer noch nicht gut finde, weil es ja auch nichts Neues ist, weißt du? Also Abschieben ist jetzt nicht eine Erfindung. Boah, krass, wir hatten Abschieben erfunden. Dr. Mark Abschieben. So, nee, ist es nicht. Das macht Deutschland seit Jahren. Es hilft gar nichts. Auch im Zusammenhang mit dem Mörder von Mannheim, den Attentäter, der den Polizisten umgebracht hat, hätte es nichts gebracht. Der Typ hat aufgrund einer Lebenspartnerschaft mit einer Deutschen einen Aufenthaltstitel, hat 2 Kinder, ist nie auffällig gewesen, dass man mehr oder weniger abschiebt, hat überhaupt keinen Einfluss darauf gehabt oder hätte keinen Einfluss darauf gehabt, ob der diese Gewalttat verübt oder nicht. Was wir machen müssen, was wir auch von links machen müssen, und das haben wir ja auch schon thematisiert, zum Glück vorher, ansonsten würde man es Opportunismus vorwerfen, ist der Umgang mit radikalem Islamismus, mit dem politischen Islam, mit der Tatsache, wie die Forderungen des Kalifats und der Scharia und der antidemokratischen Positionierung dieser Bewegung einzuordnen ist und was man mit denen macht. Das muss man anerkennen, dass das ein Problem ist und dass man damit umgehen muss.
Aber wir müssen auch Lösungen präsentieren. Also ich habe die ja auch, ne? Ich glaube ja, dass wir das, was die Linkspartei braucht, ist, Martin Schödewan, Janine Wissler, die haben das gesagt gestern. Vorgestern, ist ja auch egal. Für euch vorgestern oder vorvorgestern. Ja. Haben die gesagt, was wir jetzt brauchen und wo wir dabei sind, ist eine komplette Umstrukturierung, eine Neuerfindung der Partei. Das ist wirklich das, was man braucht. Man muss einen komplett neuen, frischen Ansatz wählen. Man muss gar nicht großartig Personal austauschen, weil ich kenne die jetzt mittlerweile sogar. Und die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Die sind wirklich spitze. Das sind großartige Leute, die den richtigen Fokus setzen, die sich ihrer Kernkompetenzen, auch den Kernkompetenzen linker Politik im Klaren sind und die jetzt ohne Sarah Wagenknecht und die ganzen Putin-Knechte und die ganzen Russland-Versteher und Quatschnasen anfangen können, wieder echte, zielgerichtete linke Politik zu machen. Ich möchte übrigens sagen, dass ich für eine Wählerwanderung wahrscheinlich mitunter maßgeblich alleine verantwortlich bin. Und zwar sind 30.000 Menschen von den Grünen zur Linkspartei gewechselt. Und ihr kleinen Schweine, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, das ist hauptsächlich mein Verschulden. Wir haben übrigens nach dem Gespräch mit Schürdewan über 600 Mitgliedsanträge gehabt bei der Linkspartei, die der Partei beigetreten sind. Und das ist auch etwas, was man tun muss, wenn man partizipieren möchte. Man muss umgestalten. Ja, und ich kann sehr gut nachvollziehen. Ich meine, wir sind jetzt nach der Wahl. Wir sind jetzt nach dem Wahlkampf. Ne? Jetzt kann ich ein bisschen anders sprechen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn man die Positionierung der Linkspartei, was den Ukraine-Konflikt angeht, nicht vernünftig einordnen kann. Das ist mir nicht nur klar, sondern das ist sogar verständlich. Ich verstehe Leute, die sagen, ich kann die Linkspartei nicht wählen wegen dem Ukraine-Kram. Ich verstehe auch viele andere Linke, die gesagt haben, ich kann die Linkspartei nicht wählen und wähle Mera wegen ihrer Positionierung zum Nahostkonflikt. Was wir uns aber klar machen müssen, ist, dass die Linkspartei oder dass viele andere linke Parteien keine großen Volksparteien mehr sind. Das sind quasi Nischenparteien geworden. Und was die machen müssen oder was man als Nischenpartei machen muss, ist, man muss gucken, wo sind meine Kernkompetenzen? Und die Kernkompetenzen der Linkspartei, und da muss man sich in der Zukunft drauf beruhen, ist die soziale Umverteilung.
Ja. Für Arbeiter, für Angestellte.
Genau.
Für Dienstleister.
Weniger,
all Leute, Familien, die ein bisschen weniger haben.
Ja. Genau,
das ist die Kernkompetenz.
Ja, und da, wenn wir stimmt. über Familien sprechen, dann müssen wir anfangen, auch als Linke mal wieder den Fokus auf alle Familien zu setzen. Ich habe das Gefühl, dass wir zu Recht immer einen Fokus auf Marginalisierte setzen. Aber in der Rhetorik holen wir damit niemanden ab. wir gehen ja davon aus, dass irgendwie die klassische Familie sich mit angesprochen fühlt, wenn man die Alleinerziehenden anspricht. Realität ist, das tun die nicht. In der Realität fühlen die sich nicht angesprochen, wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen. In Realität fühlen die sich nicht angesprochen, wenn wir über queere Menschen sprechen. Die fühlen sich nicht angesprochen, wenn wir über eine alleinerziehende Familie sprechen, über Mutter sprechen oder Vater sprechen. Da fühlen die sich alle nicht mit angesprochen. Da denken die alle, ja, was ist denn aber mit unserem Belang? So, und da muss jetzt wieder kommunikativ ein Fokus drauf gelegt werden. Man muss sich mal wieder auf die großen 5 Punkte konzentrieren und das dann auch gut sein lassen. Und da richtig Feuer drauf geben.
Ja.
Meine Meinung.
Meine Meinung. Ich bin, was das angeht, ich gucke einfach mal, wir gucken einfach mal in die Zukunft. Wir werden sehen, also was sich jetzt abzeichnet, ist halt auf jeden Fall, um das als Fazit mal ein bisschen so abzuschließen, ich glaube, dem stimmst du auch zu, dass sich europäisch wenig in Klimarichtung bewegen wird.
Gar nicht.
Also Europa ist in seiner Ausrichtung jetzt halt eher migrationstechnisch. Wir haben ja schon die Abstimmung bezüglich der Festung Europa, das heißt Lager an den Außengrenzen, das wird verstärkt, ist unausweichlich. Ich sehe keine politische Bewegung, die das nicht möchte. Und da die Konservative jetzt nach der Wahl halt extrem, extrem in den Vordergrund gesetzt wird, ich meine, wir reden von den 30% der CDU, von der Union, CDU, CSU, wird das in einem Fokuspunkt gesetzt. Der Green Deal ist durch. Ausländer raus ist eine europäische Agenda jetzt. Und so ist das jetzt einfach. Wir werden gucken, wie die Umsetzungen dazu aussehen, welche Menschen unwürdigen Lagersituationen da entstehen. Das ist das Erste, was passieren wird. Oder was jetzt ins Haus steht. Das Zweite ist, dass es jetzt hier der absolute Letzte, nicht ganz der Letzte. Ich glaube, die Sachsen-Landtagswahlen kommen ja noch.
Ja.
Aber der absolut letzte Warnhinweis für die derzeitige Ampelregierung, sich weniger zu streiten und mehr zu machen, wenn sie das nicht tun, weil sie in ihrer eigenen Handlungsunfähigkeit paralysiert sind, ist es unausweichlich, dass die nächste Regierung aus 2 möglichen Szenarien besteht. Und eine davon ist die bessere, logischerweise. Das erste ist so eine große Koalitionssituation, also dass die CDU einen erdrutschähnlichen Sieg anfahren wird, halte ich für gegeben. Außer Friedrich Merz, ich habe das gesagt, Friedrich Merz. Die einzige Chance, dass es nicht passiert, ist, dass Friedrich Merz sich in einem Amateurfilm zeigt, wie er ein veganes Schnitzel bestellt in irgendeinem Paulanergarten oder so. Das wäre die einzige Chance, die ich sehe,
oder dass die er noch SS umfragen könnte. Das könnte er auch machen.
Ja, gut, aber
was ich würde für realistischer halte als ein veganes Schnitzel.
Aber das würde ja nicht dazu führen, dass sie weniger gewählt wird.
Doch, wissen wir ja jetzt. Das hat ja sogar dafür gewählt, dass die Leute weniger AfD gewählt haben.
Ja, okay. Aber der Punkt ist, dass die CDU halt...
Die kann es sich nur selber verbocken.
Sie kann es sich nur selber verbocken, denn so wie sie Politik machen aus der Opposition heraus, ist das halt sehr, sehr einfach. Ja, ich meine, sie haben sogar Jens Spahn wieder in den Vordergrund gesetzt. Und jeder, der Jens Spahn kennt, weiß, what the fuck?
Crazy, oder?
Jens Spahn, Digga. Alter, die Inkompetenz, die dieser Mann ausstrahlt, ist wirklich unfucking fassbar. Also wirklich, das seucht, der gibt das ab durch seine Poren, Alter.
Ich will mir nur kurz daran erinnern, an den absoluten Höhepunkt in Jens Spahns politischer Karriere. Der war Gesundheitsminister, zuständig für die Pandemie. Dann wurde er abgewählt. Und nach 2 Wochen Ampelregierung, 2 Wochen, nachdem die Ampelregierung in Regierungsverantwortung ist, wird der zu Corona-Fragen befragt, zu dem Maskendeal-Scheiß. Und seine Antwort ist, da müssten sie die aktuelle Regierung zu befragen.
Absurd, ja.
Und ich denke mir so, Jens Spahn, du kleine Drecksau, was? Ja. Nein, müssen sie nicht. Die haben, was Corona angeht, nicht eine einzige Entscheidung getroffen.
Genau.
Ja. Ja.
Also Jens Spahn ist wirklich Jens Spahn ist das Zeichen dafür, dass Politiker wirklich konsequenzlos leben, genauso wie Andreas Scheuer.
Ja. Oder jeder andere Unionspolitiker.
fuck Jens Spahn.
Fucking und Friedrich Philipp Merz. Antor,
fucking Friedrich Merz
hat 10 Jahre bei BlackRock gearbeitet. Wollt ihr mich verarschen? Was weiß eigentlich irgendeiner von euch, was BlackRock ist?
Katastrophe, aber das ist das Abzeichen, dass sie dann halt 2025 bei der nächsten Bundestagswahl erdrutschähnlich in vorne liegen. Das zeigen ja auch die Wahlergebnisse der Europawahl, wo man eigentlich West-Ost in Schwarz und Blau aufteilt, könnte man fast sagen, in den Spitzenwahlen. Das ist absurd. Nichtsdestotrotz ist das so ein bisschen die Entwicklung. Die Ausländer-Raus-Entwicklung in Deutschland wird auch weiter anhalten. Natürlich, gerade nach dem Ergebnis, nach dem Mannheimer Angriff und Attentat, Mord an Ruven L., glaube ich, Katastrophe, Alter, dass der Polizist selber Muslime wohl, es ist absolute Katastrophe, dass der umgebracht wurde von diesem irren mutmaßlichen Islamisten. Deswegen, Alter, es sind dunkle Zeiten, auf die man zugeht. Ja. Und für die Leute, die das, die Grünen schon immer gestört hat und die Linken immer schon gestört haben und die das alles irgendwie sagen, oh, die Scheiße, ihr könnt euch in einer Gewissheit bewegen, in der man sagen kann, linke und grüne Politik oder das, was man an grüner Politik gehasst hat, findet nicht mehr statt. Es gibt sie nicht. Sie ist nicht mehr da. Sie ist aus dem Kern der Gesellschaft herausgebrochen worden. Es gibt keine Parteien, die relevant genug diese Sachen vertreten. Alles, was jetzt passiert, passiert ausschließlich in konservativ rechten Zügen. Alles, was jetzt entschieden wird, und das möchte ich für die Zukunft sagen, wird ausschließlich aus diesen rechtskonservativen Kreisen, aus den rückwärtsgerichteten Kreisen entschieden, nur für den Fall, dass man am Ende irgendjemandem die Schuld geben muss. Also das ist nicht so, dass jetzt der maßgebliche Fokuspunkt. Es gibt keine linke Politik mehr. Nichts, was zumindest es gibt keine linke Politik, die an irgendwelchen Hebeln sitzt. Gibt sie nicht.
Hast du noch richtig Bock auf so eine Bold Prediction? So ein Ding, wo wir, also ey, wenn ihr den Podcast, es gibt ja so ein paar Pfeifen von euch, die immer noch kommen und sagen, ey, ich höre gerade den Podcast aus 2020. Ich hab Bock auf so eine Prediction. Auf so ein Ding, wo ich in 5 Jahren drauf angesprochen werde.
Ja.
Meine Bold Prediction ist, mit dem aktuellen europäischen und auch amerikanischen Kurs, den wir in Sachen Klimaschutz und Gesellschaftspolitik gehen, sind wir in allerspätestens 5 Jahren vollständig. Und ich meine vollständig. Wenn ich vollständig sage, meine ich 100%. Abhängig von China.
Ja, da stimme ich zu.
China ist auf einem wirtschaftlichen Vormarsch, der einen erdrutschartigen Sieg bedeuten wird, was Klimaneutralität angeht, erneuerbare Energien, klimafreundlicher Industrie, all das, ne? Ob wir über Individualverkehr sprechen, ob wir über Verkehr im Allgemeinen sprechen, Transport, Energiegewinnung, Energiespeicherung, all das werden wir zu 100% abhängig von China sein. In 5 Jahren lecken wir alle das Arschloch von Xi Jinping. Ni hao.
Kurze kleine Zwischenruf. Das lecken wir jetzt schon.
Ja, aber ich meine, derzeit ist es so, dass wir, was wir derzeit bekommen, ist ein Brötchen. Und dieses Brötchen hat so Salatblätter, die rechts und links rausgucken. Und wir beißen rein und denken uns, ist lecker. Und innen drin ist das Arschloch von Xi Jinping.
Ja.
Wir sehen das aber gar nicht.
Nee.
In 5 Jahren haben wir einfach nur noch das riesige Arschloch von Xi Jinping.
Eine offene Schnitte, wo das Arschloch von Xi Jinping drin ist.
Keine Schnitte mehr, das ist nur noch das Arschloch. Die Wurst ohne Brot. Wir haben nur noch das haarige Arschloch von Xi Jinping.
Ja, also ich, die Abhängigkeit so oder so, aber das ist ja ein selbst erschaffenes Leid. Ich meine, wer nach der Abhängigkeit von russischem Gas jetzt denkt, oh ja, dann geben wir uns mal in die nächste Abhängigkeit von chinesischem Edelmetall, let's go. Das ist eine richtig geile Sache. Dann, viel Spaß.
Aber ja. Deswegen greifen die auch Taiwan nicht an. Die haben noch nicht. Die haben noch keinen Grund, Taiwan anzugreifen, weil die ja auch nicht doof sind. Die sind ja im Gegensatz zu vielen anderen, sind die ja absolut, absolut schlau. Die wissen ja, dass die in ein Abhängigkeitsverhältnis hineinsteuern, die europäischen Nationen, das nicht aus eigener Kraft aufzuholen sein wird. Während China subventioniert wie bescheuert und literally jeden Staatskonzern in erneuerbare Energien pumpt und in klimaneutrales Wirtschaften. Hast du mitbekommen, dass die fucking Diabetes geheilt haben?
Nee, habe ich nicht.
Hast du nicht mitbekommen, weil wir da im Westen nichts von mitbekommen? Fucking China hat Diabetes geheilt.
What?
Und das wird derzeit unten gehalten von westlichen Pharmaindustrien, die Angst haben, die Insulin nicht mehr loszuwerden. Die sind, China hat ja eine, also das ist ja auch, ne, Kapitalismus gegen Staatskapitalismus. Ich würde das jetzt nicht Sozialismus nennen. So seit den 80er Jahren gibt es in China auch keinen Sozialismus mehr.
Holy shit, du hast recht.
Aber die haben ein sehr staatskapitalistisches Wirtschaften. Das bedeutet, sämtliche in den Augen der Volkspartei wichtigen Industriezweige und Branchen sind verstaatlicht. Die haben eine hohe Staatsbeteiligung. Und das bedeutet, dass die den gesamten Wissenschaftssektor nicht in privater Kapitalhand haben, sondern dass die da die Partei drüber haben. Und die Partei sagt, die haben vor ein paar Jahren entschlossen, dass die sich um die Heilung der größten Todesursachen in der chinesischen Bevölkerung kümmern wollen. Und das bedeutet sowas wie Herzinfarkt, Diabetes und Krebs. Ne? Und die sind dabei, Sprünge zu machen, die historisch sind. Und
ja gut, jetzt muss man, ich gucke mir gerade die ganzen Sachen an, aber es gibt da auf jeden Fall Berichte zu, die beruhen aber einzig immer auf, chinesische Quellen, aber das ist schon krank, also der Claim ist schon krass.
Der Claim ist
insane, dass man Diabetes geheilt hat. Hier geht es um eine Person, die von Diabetes geheilt wurde und die seit 33 Monaten insulinfrei ist. Holy shit.
Ja, und Typ 1 Diabetes. Ne? Also nicht das, was was mal auf mich zukommt, weil ich schwer adipös bin, sondern über das beschissene Diabetes. Also das Typ 2 Diabetes ist auch beschissen.
Da gibt es jetzt eine Studie zu, die auch von British Columbia Experten als herausragend, also das ist ja krass. Alter, davon hört man ja wirklich nichts.
Ja, ja. Also vor 3 Wochen oder so, aber wie du gesagt hast, ne, wenn Xi Jinping sich irgendwo an ein Mikrofon stellt und sagt, wir haben Diabetes geheilt, dann muss man das natürlich mit Vorsicht genießen, ne?
Ja, genau.
Man muss alles mit Vorsicht genießen, aber so bei allem, was China gut macht, muss man ihnen ja vorwerfen, dass sie einen sehr, dass sie sämtliche Nachrichten und Dinge, die nach außen gelangen, das kann man schon sehr viel besser kontrollieren als jetzt beispielsweise in Amerika, ne? Und deswegen muss man da ein bisschen, auch mit einer gesunden Form von, okay, lass mal abwarten. Aber mittlerweile sind die auf dem Level, dass die, wenn die was behaupten, dann schicken die das ja sofort ins Ausland, ne? Und die haben das dann sofort an, ich glaube, irgendwelche Cambridge-Leute gegeben und an andere Leute aus England, die so im gleichen Bereich tätig sind. Und die haben dann nochmal das Ganze überprüft und haben dann gesagt, yo, also das sieht schon ziemlich legit aus, was ihr hier habt. Ja, und
ich mache einen Disclaimer, weil ich lese mich gerade, weil ich das erste Mal höre, ne?
Ja, ja.
Durch diese Diabetes-Sache durch. Es gibt halt da sehr widersprüchliche Auslagen, Leute, die sagen, ja, nee, das geht nicht, oder ja, also
Pharmakonzerne. Also amerikanische Pharmakonzerne, die sagen derzeit, nee, also um Gottes Willen, das wird niemals so funktionieren. Ich habe mich gestern ein paar Stunden da reingelesen und von meinem Ersteindruck, wenn ich dann geguckt habe, okay, von wer hat denn die Aussagen getätigt, die so ein bisschen eher in Richtung Zweifeln gehen? Also die sagen ja nicht, das geht nicht, sondern die zweifeln nur dran. Die sagen, keine Ahnung.
Genau.
So, und die Leute, die sagen, keine Ahnung, das sind Leute aus Pharmakonzernen. Während freie Universitätler und Wissenschaftler alle sagen, ja, also das sieht in dem Fall schon legit aus, das sollte man jetzt mal ein bisschen breitflächig.
Genau, breitflächiger, da gibt's jetzt, muss jetzt mal breitflächig getestet werden.
Genau, aber genau.
Also der Claim an sich, Diabetes Typ 2, also das ist schon crazy.
Das ist schon crazy. Und das ist, warum ich das überhaupt sage, ist jetzt nicht, weil ich irgendwie Xi Jinping schon mal präventiv Arschloch lecken will.
Arschloch lecken will.
Das muss ich sowieso machen, da kommen wir nicht drum rum. Aber es geht darum, dass die eben aufgrund dieser verstaatlichten Industriezweige und wissenschaftlichen Sektoren in der Lage sind, sehr viel Geld da rein zu pumpen, wo sie es für richtig halten. Und bedauerlicherweise, oder ich weiß nicht, ob bedauerlicherweise oder glücklicherweise, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, packen die derzeit sehr, sehr viel Geld in die richtigen Sektoren. Und das bedeutet, dass wir in Zukunft, in den nächsten 5 Jahren, sehr viel mehr dieser Phänomene haben werden, wo der europäische oder der westliche Markt sagt, ey, wir haben da noch keine wirkliche Antwort drauf, und dann kommt der Chinese mit einem 7.000 Euro E-Auto. Ne?
Ja gut, das 7.000 Euro E-Auto ist halt auch ein bisschen Trash. Aber das ist halt, man muss alles, was aus China kommt, immer mit einer Prise Skepsis betrachten. Das ist wichtig. Ich bin persönlich auch kein großer chinesischer Fan, was diese propagandistischen Herangehensweisen an die eigene Überlegenheit angeht. Ich muss aber sagen, also der Claim an sich ist schon erstmal wieder, what the fuck?
Holy shit. Fairerweise muss man sagen, dass diese überlegenheitspropagandistischen Dinge aber auch nicht nur aus China kommen, ne? Also da ist schon Amerika und auch das westliche Europa auch sehr gut drin. Also sehr, sehr gut.
Ja, ich bin trotzdem kein, also ich bin, also in meiner politischen Position, wir brauchen mehr Einführungsbeschränkungen für chinesische Produkte, wir brauchen eigene Solar-Sachen, wir dürfen uns nicht von China abhängig machen. Wenn wir uns von China abhängig machen, haben wir in Russland 2.0 in einigen Jahren.
Wir sind von China schon abhängig, wie du gesagt hast.
Ja, deswegen, aber ich will das nicht mehr machen. Also es darf, also bitte nicht, Digga, bitte nicht.
Ich glaube, uns bleibt nicht viel übrig. Der Grund, warum ich das glaube, ist, weil dieses Europäische Parlament, wie es jetzt gewählt worden ist und die nächsten 5 Jahre im Amt sein wird, wird in Sachen Klimaschutz regressiv arbeiten. Die werden eher zurückgehen.
Ja.
Und das
viel wahrscheinlicher, ja.
Und das kann nicht erfolgreich sein. Geht nicht.
Apropos Zukunft, wir sind in Zukunft auch für euch da. Macht euch keine Sorgen, wir sind nächste Woche wieder hier.
Und, der Nischenpodcast.
Ja,
der Titel des heutigen
Nischenpodcast.
Der Nischenpodcast.
Scheiß Linke, Alter. Wir haben es selber verkackt. Die scheiß Linken wieder. Die scheiß Woken. Nischenpodcast. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
I thank
Und
you.
Ich danke euch für eure Zeit. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin bleibt ihr bitte stabil und gesund. Bis dahin. Tschüss.